What's Up Wellbeing, der HR-Podcast für eine gesunde Unternehmenskultur und erfolgreiche New Work-Strategien. Warm-up.
Hey und herzlich willkommen zu What's Up Wellbeing, dem Podcast von Urban Sports Club über die 8 Säulen des Wohlbefindens. Ich bin eure Host, Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute dreht sich alles um berufliches Wohlbefinden und die Frage, wie Arbeit uns nicht nur fordert, sondern auch erfüllt. Und wir schauen besonders auf das Thema mentale Gesundheit im Kontext von digitalen Medien. Also wie wirken sich eigentlich Laptop, Slack und ständige Erreichbarkeit auf unsere Psyche aus? Ist das ein Widerspruch oder genau das, was wir heute brauchen? Wir schauen uns an, was wirklich dahinter steckt. Meine heutige Gästin weiß genau, was passiert, wenn mentale Gesundheit und Arbeitsrealität aufeinandertreffen und wie daraus echte Veränderung entstehen kann. Dr. Eva Elisa Schneider ist promovierte Psychotherapeutin, Autorin, Podcasterin, Speakerin und mentale Gesundheitsberaterin für Unternehmen. Bei Nilo Health, einem internationalen Healthtech-Unternehmen, hat sie ein Team von mehr als 100 Psychologinnen geführt, als Führungskraft mit klarem Fokus auf mentale Gesundheit. Sie ist von der Einzeltherapie zur Organisationsberatung gegangen. Heute hilft sie Unternehmen, mentale Belastung frühzeitig zu erkennen und gezielt vorzubeugen. Eva weiß also, wie es in der Praxis aussieht und was im Alltag wirklich hilft. Ich freue mich sehr, dass sie heute dabei ist. Eva, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Hi Sandra, ich freue mich sehr, da zu sein.
Und wir haben auch gerade schon kurz drüber gesprochen. Wir haben das Glück, zusammen im Raum zu sein, was natürlich das Gespräch auch nochmal sehr besonders macht.
Absolut, ja. Ich mag das auch immer lieber, muss ich sagen.
Du weißt ja vielleicht, dass ich das Interview immer total gerne anfange mit einer persönlichen Check-in-Frage. Und magst du teilen, was vielleicht heute schon dein persönlicher Wellbeing-Moment war?
Ja, also ich habe seit einigen Monaten mir so zur Gewohnheit gemacht, dass ich morgens als allererstes immer rausgehe und spaziere. Und zwar ohne Handy, ohne irgendwas mit dabei, sondern wirklich einfach nur ich, meine Jacke, meine Anziehsachen, einfach nur raus und erstmal ans Tageslicht. Und das ist eine Routine, die tut mir so unglaublich gut, nicht sofort alle Kanäle aufzumachen und sofort loszustarten, sondern erstmal einfach mit Tageslicht und ein bisschen Bewegung in den Tag zu starten. Und das habe ich heute natürlich auch gemacht, obwohl es geregnet hat, aber da kenne ich keine Gnade.
Damit machst du auch schon was für deinen Schlaf, ne? So die ersten 90 Minuten nach dem Aufwachen heißen ja ganz viel raus ans Tageslicht und Bewegung, weil das so einen positiven Effekt auch auf den Nachtschlaf hat. Also ja. Großartig.
Genau. Sunlight before Screenlight, sagen wir immer.
Wunderbar. Ja. Ich habe heute mal wieder entdeckt, einmal der Mondkalender, da komme ich gleich aber nochmal drauf zu sprechen. Zum anderen aber, ich liebe Musik und Tanzen. Und das dauert 5 Minuten, aber ich habe heute Morgen schon mal wieder meine Lieblingsplayliste angemacht und einfach 10 Minuten mit mir selber getanzt und habe mir gedacht, ach, wie schön ist das Leben eigentlich.
Oh, so cool, ja.
Ja, das kann man ja überall machen und überall mit hinnehmen und hat einfach so einen schönen Effekt und einen tollen Auftakt in den Tag.
Das ist eine richtig gute Inspiration. Ich habe das während Covid manchmal gemacht, aber jetzt erinnerst du mich nochmal daran. Und du hast ja auch gerade ein MTV-T-Shirt an, was ich übrigens sehr liebe. Die anderen sehen das jetzt natürlich nicht, aber das nehme ich mir echt nochmal mit jetzt, ein bisschen Musik mehr morgens ins Leben zu bringen.
Ja, vielleicht auch bei dem Spaziergang. Und ich habe gerade den Mondkalender angesprochen und das war heute Morgen so wunderbar, dass ich das heute auch mit unseren Zuhörerinnen, aber auch mit dir teilen möchte. Und zwar ging es heute darum, dass in dem Kalender der Maya, die haben eine andere Zeitrechnung. Mhm. Das sind 13 Monate und immer 28 Tage pro Monat. Das heißt, sie kommen eigentlich nur auf 364 Tage im Jahr. Und immer der 25. Juli, nämlich heute, ist der Tag outside of time.
Ah.
Und das Bild ist so großartig. Also der Tag ist dafür da, zu reflektieren, alles ist erlaubt, nochmal von einer anderen Perspektive auf Dinge drauf zu gucken. Und das finde ich so ein schönes Bild, wo ich dachte, das möchte ich uns heute einfach auch nochmal mit reingeben.
Das ist ja cool. Ja, danke fürs Teilen. Das ist mir auch tatsächlich was ganz Neues. Ja.
Ja, fand ich auch. War für mich auch total neu.
Workout.
Du kommst ja aus der therapeutischen Praxis und warum war es dir genau wichtig, dieses Wissen auch in die Arbeitswelt zu bringen?
Ja, also als ich therapeutisch tätig war, hatte ich natürlich ganz viele PatientInnen mit Depressionen, mit Ängsten, mit Burnout, mit Süchten, Traumata, also alles dabei. Und die kommen natürlich erst in die Therapie, wenn es denen schon sehr, sehr schlecht geht. Und ich habe einfach irgendwann gedacht, Mensch, irgendwie muss man da doch ein bisschen früher ansetzen. Und bisher ist unser Gesundheitsverständnis ja oft so gewesen, wir reagieren erst dann, wenn es Menschen einfach schon sehr schlecht geht. Dann ist quasi erst eine Rechtfertigung dafür da, dass wir was für uns tun könnten, dass wir in Therapie gehen, dass wir uns behandeln lassen und so weiter. Und ich wollte das einfach gerne anders machen und früher ansetzen, weil es so viele wirklich tolle Möglichkeiten gibt, mehr für sich zu sorgen. Und in der Therapie habe ich gleichzeitig auch gemerkt, dass ganz viele von meinen PatientInnen mit großen Problemen vom Arbeitsplatz gekommen sind. Sei es extrem viel Stress, ein chronisch hoher Workload, toxische Führungskräfte, Mobbing am Arbeitsplatz, also all diese Faktoren, die jetzt nicht alleine ausschlaggebend für eine psychische Erkrankung waren, aber trotzdem sehr viel Einfluss genommen haben auf den mentalen Zustand der Menschen. Und da dachte ich auch nochmal, hey, irgendwie ist das so ein tabuisiertes Thema in der Arbeitswelt und der Arbeitsplatz ist einfach ein Ort, wo wir extrem viel Gutes für die mentale Gesundheit tun können. Der kann uns stützen, stabilisieren, der gibt uns Anschluss an Menschen, der gibt uns Sinn, der gibt uns auch ein Verständnis mehr für unsere Stärken. Da können wir uns ausleben und wachsen und entwickeln, aber gleichzeitig kann der einfach auch manchmal sehr destruktiv sein und kann uns eben sehr fordern und kann unsere mentale Gesundheit dementsprechend auch wirklich ja sehr negativ beeinflussen. Und deswegen habe ich gesagt, hey, okay, ich möchte gerne mehr Prävention machen und eben besonders am Arbeitsplatz, weil das so ein großer Faktor ist, den können wir irgendwie nicht einfach ausklammern und so tun, als gäbe es unsere Psyche da nicht, als würden wir die wie so eine Jacke an den Haken hängen, wenn wir zur Arbeit reingehen und dann ist die einfach nicht mehr da. Das ist halt Quatsch, ne? Sondern da müssen wir einfach viel mehr Aufmerksamkeit drauf richten und deswegen bin ich dann in die Arbeitswelt gegangen, um mich eben mehr für Prävention und Awareness rund um mentale Gesundheit einzusetzen.
So ein wichtiges Thema. Wir reden heute ja auch über die mentale Gesundheit in dem ganzen digitalen Kontext. Und was sind eigentlich so typische Stressfaktoren und wie wirken die sich auf uns aus?
Ich glaube, der größte Klassiker ist so ständige Erreichbarkeit und Informationsflut. Ne? Kennst du ja selber bestimmt auch.
Ja. Ne?
Du nickst ganz eifrig. Dann haben wir aber gleichzeitig auch diesen indirekten Erwartungsstress. Also ich hatte neulich erst mit einem Unternehmen Kontakt, wo ich ein Team betreut hatte an Führungskräften. Und die meinten, dass sie untereinander manchmal Panik haben, dass sie arbeiten mit Microsoft Teams, ne? Dass wenn sie eben gerade nicht am Computer sind und ich glaube, der Mauszeiger ja für so eine Weile nicht bewegt wird, dass genau. Der Teamstatus dann auf gelb geht und dass das bedeuten könnte, dass sie nicht arbeiten würden, ne? Dass die anderen dann denken, sie würden nicht arbeiten. Also dieser Erwartungsstress, dieser Erwartungsdruck, der spielt natürlich auch mit rein im digitalen Setting. Und dann haben wir auf jeden Fall auch die Unsicherheit, hält die Technik. Ne?
Mhm. Du hast es mir eben gerade im Vorgespräch schon gesagt, ja. Dass es mit dem Podcast manchmal auch nicht so einfach ist, ne? Weil manchmal einfach irgendwas streikt.
Und das ist ja auch so ein subtiler Stressfaktor, wo wir jetzt vielleicht sagen, ach nee, komm, so krass ist das nicht. Aber wenn wir einmal in einem Call sitzen und der Ton ständig wackelt, ne, oder das Internet einfach plötzlich abstürzt oder so, das ist einfach anstrengend. Ne? Mhm. Und das ist Stress, der sich aufsummiert am Ende. Und zuletzt haben wir natürlich auch noch den Faktor, dass wir jetzt durch diesen krassen Vormarsch von KI immer mehr auch Ängste haben. Ne? Kann ich da mithalten? Wird mein Arbeitsplatz durch KI irgendwie streitig gemacht? Und natürlich hat sich unsere Arbeitswelt schon immer verändert. Ne? Und natürlich kamen immer schon Technologien dazu. Man muss sich da nur vielleicht zum Bankwesen zum Beispiel umschauen. Früher gab es keine Bankautomaten, da ist man zum Schalter gegangen, um Geld abzuheben. Heute ist das total normal, ne? Dass wir an Automaten gehen und das nicht mehr von Menschen machen lassen. Aber diese Veränderung, die da passiert, das wird nie gerne von Menschen angenommen. Das war auch damals mit den Bankautomaten so. Und was Ähnliches erleben wir heute wieder mit KI, nur dass es einfach in einer enormen Schnelligkeit ist, dass es die Menschen überfordert. Und all das sind so digitale Stressfaktoren. Mhm. Ist da auch irgendwas dabei, wo du dich besonders drin wiederfindest?
In allem ein bisschen, würde ich mal sagen. Und ich glaube, wichtig ist ja, da einfach mal kurz innezuhalten, ne? Und rauszufinden, was ist das eigentlich, was mich am meisten stresst von diesen ganzen Themen. Und ich glaube, den einen ist es eher anstrengender, wenn irgendwas nicht funktioniert. So wenn vielleicht aus dem Gedanken des Perfektionismus heraus, es darf nicht schiefgehen. Mhm. Für den anderen ist es tatsächlich, dieses ständige erreichbar zu sein. Und ich muss für mich sagen, manchmal ist es einfach sehr erholsam, mal alles auszuschalten.
Ach, so sehr, ja.
Und dann zu sagen, ich bin jetzt einfach mal nicht erreichbar und das aber auch vorher klar zu kommunizieren. Und ich stelle für mich immer mehr fest, was mich eigentlich am meisten stresst, ist, wenn ich zwischen diesen ganzen Meetings, digitalen Meetings, dann noch eine halbe Stunde habe, wo ich was abarbeiten möchte, soll. Mein Gehirn kriegt das nicht mehr hin.
Ja.
Das geht einfach nicht. Ich kann nicht in 30 Minuten auf Knopfdruck was rausarbeiten und dann meinen Tag so zu strukturieren, dass ich diese Lücken nicht habe, das finde ich auch ganz besonders anstrengend.
Ja, und gleichzeitig aber trotzdem genügend kleine Pausen zwischen den Meetings, ja, ne? Weil wir ja auch aus der Forschung wissen, wenn wir wirklich so Back-to-Back-Meetings haben, wo eins nach dem nächsten folgt und du wirklich keine Minute zwischendrin hast, dann ist das auch wiederum nicht gut für die Konzentration. Also es ist irgendwie so ein ganz schmaler Grat zwischen genügend Pause, aber auch nicht zu viel, weil ich mich eigentlich gar nicht genügend reindenken kann in irgendwas anderes in der Zeit. Ja. Und das große Problem ist, bei digitalem Stress und besonders im Arbeitskontext, dass das oft an die Mitarbeitenden so als Eigenverantwortung gegeben wird. Und das ist zu einem gewissen Grad so. Na, also natürlich bist du, Sandra, selber dafür verantwortlich, wann du deine Plattform öffnest und wann du sie schließt und wann du mal sagst, hey, ich mache mal bewusst alles aus, um vielleicht mal 2 Stunden konzentriert an einer Sache zu arbeiten. Das liegt in deiner Hand. Ne? Vor allen Dingen, wenn wir flexibel arbeiten, kommt halt keiner vorbei und sagt, Mensch, jetzt aber mal Zeit. Da bist du selber gefragt. Genau. Ne? Was ich zum Beispiel super gerne gemacht habe, immer wenn ich in Slack gearbeitet habe, es gibt ja, kann man ja auch Emojis einsetzen als Status und da gibt es ja so ein Loch im Boden. Da habe ich dieses Loch im Boden quasi eingestellt und reingeschrieben in meinen Status, ich bin bis dann und dann abgetaucht, deswegen das Loch. Wenn es irgendwie dringend ist, erreicht man mich unter meiner Handynummer. Mhm. Was wir aber enorm unterschätzen und ich denke, wo auch Unternehmen und auch insbesondere HR einen ganz großen Hebel hat, ist zum einen eine, und das hört sich jetzt furchtbar deutsch an, dieses Wort, sogenannte digitale Zusammenarbeitsvereinbarung zu geben. Ne? Also wirklich auch nochmal klar zu machen, es ist okay, wenn du nicht noch abends um 21 Uhr online bist. Mhm. Unsere Kernarbeitszeiten sind das und das. Also so Klassiker-Policies aufsetzen. Mhm. Und das ist fast das viel Entscheidendere. Wenn ich mit Firmen zusammenarbeite, ist es ganz oft so, dass die Firmen Laptops von der Grundeinstellung aus ausgegeben werden, dass alle Töne, alle Pop-ups, alles, was Aufmerksamkeit frisst, alles angeschaltet ist. Mhm. Und du musst es ja selber bewusst ausschalten, ne, um dann deinen Arbeitsmodus, deinen Arbeitslaptop auch zu nutzen. Und das halte ich für einen ganz großen Fehler tatsächlich. Mhm. Ich hatte mal mit Nina Weigel von der AXA, saß ich auf dem Panel und habe das da auch erzählt und meinte, eigentlich müsste man doch von der IT aus schon von Grund auf sagen, alles ist erstmal aus und du musst es bewusst anstellen, weil diese Aufmerksamkeitsfresser ja ein krasser Produktivitätskiller einfach sind. Auf jeden Fall. Ja. Ne, warum machen Unternehmen das? Verstehe ich einfach nicht. Und sie meinte es auch grandios, als reiche ich sofort ein bei uns in der IT. Ich weiß leider nicht, was draus geworden ist. Nina, wenn du das hörst, lass es nicht mal wissen. Aber ne, also das ist nicht nur, da sind nicht nur wir selber gefragt, dass wir unseren digitalen Stress jeder für sich versuchen zu minimieren, sondern es sind auch Unternehmen wirklich strukturell gefragt, was tun wir eigentlich dafür, um diese Aufmerksamkeitsfresser zu reduzieren und damit auch die Produktivität zu erhöhen. Mhm. Ne? Weil am Ende haben ja alle was davon.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich versetze mich jetzt gerade mal in so eine Person rein, die in diesem ständigen Feuer gerade ist. Ne? Ja. Immer on, immer on, immer on. Und das Gehirn ist ja auch wie ein Muskel, der dann in die Richtung auch trainiert ist. Was würdest du so einer Person raten? Wie ist es zu gelingen, in die Gegenbalance zu kommen? Und was sind so die ersten Schritte, die so eine Person machen kann? Die ersten Schritte, aber dann es auch nachhaltig zu implementieren.
Ja. Also das allererste ist erstmal überhaupt eine Inventur zu machen, welche ganzen Kanäle habe ich eigentlich offen. Mhm. Ne? Ist das eben sowas wie Microsoft Teams, Slack, E-Mail, vielleicht noch andere Kommunikationsplattformen. Manchmal in Beratungen gibt es ja dann auch irgendwie noch Skype von früher oder WhatsApp wird dann irgendwie im Management-Team oder so benutzt. Also es gibt da ganz viele. Einfach mal eine Inventur zu machen. Gucken, was ist da eigentlich die ganze Zeit offen, wo kommen Sachen rein. Und dann, und das rate ich wirklich allen, unbedingt zu gucken, wo kann ich Töne ausstellen, weil Töne sind natürlich ein Aufmerksamkeitsfresser, wo kann ich Pop-up-Fenster ausstellen und wo kann ich auch diese kleinen Icons, ne, die auftauchen, wenn es eine neue Nachricht gibt, so ein kleiner roter Icon oder was das manchmal ist, die auch ausstellen, sodass ich nicht mehr die Nachrichten selber einfach unkontrolliert reinfließen, sondern ich bewusst kontrolliere, wann öffne ich meine Plattform, meine E-Mails, was auch immer und wann wann lasse ich bewusst diese Nachrichten rein? Mhm. Ich weiß, es gibt manchmal natürlich Bereiche, zum Beispiel in Operations, wenn man jetzt im Kundensupport ist, ne, wo man dann einfach direkt da sein muss. Das ist klar, wenn zum Beispiel das Telefon klingelt. Aber in den allermeisten Arbeitsbereichen ist es tatsächlich so, dass du da bewusst erstmal alles ausstellen kannst. Und das fühlt sich am Anfang ganz komisch an, mhm. ne, wenn man die ganze Zeit so im Alarmzustand ist von, oh Gott, jetzt kommt vielleicht gerade was rein, ne, und vielleicht verpasse ich jetzt gerade was. Und das ist tatsächlich auch, kennen wir aus der Suchtforschung, dass dieser permanente, dieses Craving, also das Verlangen nach, ich will wissen, ob es was Neues mhm. gibt, ne, weil wir das so gewöhnt sind, wir so ein Verlangen danach haben, das ständig wieder zu checken. Aber wir wissen auch, je länger wir das mal aushalten und einfach mal verstreichen lassen und wirklich bewusst sagen, jetzt halbe Stunde alles aus, je länger wir es da lassen, desto besser fühlt es sich dann an. Am Anfang ist es immer am schwierigsten. Das ist die größte Hürde.
Also ich muss durchhalten.
Genau, du musst mhm. einfach durchhalten. Ne? Und das kann man dann trainieren. Ne? Am Anfang sind es vielleicht mal 20 Minuten, dann sind es 30 Minuten. Das ist wie ein Muskel, mhm. den man trainieren kann. Ich weiß nicht, ob du selber sowas auch machst.
Ja, also im Podcast.
Da kann man nicht checken, da genau, wo alle Geräte checken. Draußen sind.
Das geht da nicht. Ich kenne es ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Ich habe ja zwei große Kinder und als die Kinder klein waren, habe ich auch schon immer viel gearbeitet und deswegen aber eher am Nachmittag eine Pause gemacht und abends nochmal angefangen. Ja. Und dann habe ich eben andersrum meinem Team immer gesagt, wenn ich euch nach 21 Uhr Nachrichten schreibe, ich erwarte gar keine Antwort, sondern einfach klar kommuniziert, das ist mein Tanzbereich und ja. meine Art zu arbeiten, aber bleibt bitte ihr bei euch. Und das ist ja mittlerweile auch schon eine Weile her und ich glaube, seitdem sind die Grenzen nochmal mehr verschwommen worden und ich glaube für alle, wir haben Meeting Free Fridays bei Urban Sports und wir kriegen immer wieder die Rückmeldung, wie schön das ist, wenn das Gehirn auf einmal wieder so in die Entfaltung gehen kann, ja. ne? Wenn ich in die Tiefe denken kann und mich was Neues reindenken kann. Deswegen sind wir es, glaube ich, ein Stück weit geübt, dass es am Freitag schon so ein bisschen ruhiger ist.
Ja, und aber, jeder liebt es. Ne? Ja,
absolut.
Und das muss man halt erstmal dahin kommen und sagen, ach, eigentlich ist das aber ganz nice.
Ja, total. Ne? Weil ich dann ganz anders auch ins Wochenende starten kann. Das macht schon noch einen Unterschied. Ja, ich glaube aber auch wichtig, was du gesagt hast, jeder muss für sich so mal reinhorchen, wo kommt es eigentlich her, was stresst mich am meisten und wie gehe ich damit um?
Ja, absolut.
Ich erlebe ja auch immer wieder, was du gerade schilderst, dass wir das als aus der Personalabteilung auch immer wieder unseren Teams so weitergeben und trotzdem die Versuchung oder auch die Kolleginnen doch das anders machen, ne? Doch nochmal aufmachen und verfügbar sein wollen. Gibt es da noch mehr Dinge, die du jetzt auch Unternehmen raten kannst, zu unterstützen, dass es wirklich diese Trennung gibt zwischen dem, was du gerade beschrieben hast, so Arbeitstag ja. und dann die Freizeit.
Ja, also natürlich kann man niemandem jetzt vorschreiben, genau. ne, wann sozusagen, man kann es ja nicht über einen Knopf auf, weiß nicht, 18 Uhr alle Computer ausstellen, die einfach schwarz werden.
Gibt es auch, manche Unternehmen machen das ja mittlerweile auch.
Ach,
ne?
Echt, das mhm. wusste ich gar nicht. Okay, mhm. habe ich auch was Neues gelernt. Also das wäre jetzt eine sehr radikale Maßnahme, aber ich bin allerdings. Mir sicher, dass da manche tatsächlich auch dankbar drum sind, mhm. auch wenn es erstmal sich komisch anfühlt. Und das andere ist wirklich, dass immer und immer wieder auch kommunikativ zu unterstreichen. Das ist mhm. ne, das und das sind unsere Kernarbeitszeiten. Das ist total okay, wenn du danach nicht erreichbar bist ne, oder wenn du Ausnahmen oder sowas vereinbarst mit deinem Team, mit deiner Führungskraft. Das ist eine Nachricht, die nicht immer sofort durchsickert und wo Menschen manchmal so ein bisschen wie, wenn ihr aus dem Büro geht, dann macht bitte alle Fenster zu. Das muss man halt nicht einmal sagen, weil irgendeiner lässt sie dann doch wieder offen, sondern das musst du halt dann vielleicht 10-mal sagen. Und genauso verhält es sich da manchmal auch, dass so diese kleinen Feinheiten immer wieder kommunikativ betont werden müssen und vor allen Dingen man immer wieder die 1, 2, 3 Leute finden muss, die das richtig gut machen, mhm. weil die immer MultiplikatorInnen sind. Ne? Weil Kultur und auch wie Erreichbarkeit gehandhabt wird, geht ja ganz viel davon aus, was wir uns von anderen abschauen. Ne? Mhm. Wenn du, Sandra, ohne irgendeinen Kontext ständig abends um 21 Uhr noch online bist und ich eben nicht weiß, dass du vielleicht am Nachmittag Zeit mit deinen Kindern verbracht hast, sondern ich denke, boah, die hat jetzt die ganze Zeit durchgearbeitet, das scheint hier irgendwie so ein Work-Hard-Play-Hard-Mentalität zu sein und ich gehe nicht, bevor Chefin nicht geht, ich gehe nicht offline, ne? Das weiß ja keiner. Und da wirklich nochmal zu gucken, was leben wir einfach auch aktiv vor und und wie können wir die 2, 3 Leute, die das wirklich richtig gut machen, auch nochmal explizit darin unterstützen, dass sie das immer wieder zeigen, dass sie einfach klare Grenzen ziehen, dass sie vielleicht auch mal nachfragen, Mensch, mir ist das jetzt häufiger aufgefallen, seit irgendwie 2, 3 Wochen bist du ständig online noch spätabends, ich kenne das einfach gar nicht von dir und ich mache mir Sorgen um dich, weil das ist nicht die Art von Arbeit, die wir hier vertreten eigentlich. Hilf mir mal gerade auf die Sprünge. Hast du zu viel zu tun? Ist der Workload zu hoch? Dann müssen wir da ran. Oder war vielleicht gerade irgendwas bei dir in deinem Leben los, warum es für dich einfach sich so gerade besser ergeben hat? Ne? Also auch immer wieder ins Gespräch zu gehen, weil den Kontext haben wir halt manchmal einfach nicht.
Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich erlebe schon auch immer noch, dass genau das Gegenteil in den Unternehmen eigentlich gefeiert wird. Diejenigen, die früh morgens da sind, die als letztes noch online sind, die spätabends dann tatsächlich auch noch auf E-Mails reagieren. So wie, was können Unternehmen tun, dieses Muster auch ein Stück weit zu brechen, das genau anders in den Vordergrund zu stellen?
Ja, viel schließt sich auch ein bisschen an das an, was ich gerade gesagt habe. Geht wirklich darum, wer sind die Vorbilder und wofür bekommst du so indirekt Applaus im Unternehmen.
Genau.
Ne? Ich hatte mal ein Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, da hat jemand neu angefangen am ersten Tag und der hat so um 15.30 Uhr oder 16 Uhr rum, hat der gesagt, so, für mich gibt es heute nichts mehr zu tun. Ich habe jetzt alle Onboarding-Sachen bekommen, ich habe mir alles angeschaut, ich habe einen guten Überblick, ich gehe jetzt nach Hause. Und ich dachte, krass, hätte ich mich nicht getraut an meinem ersten Tag, ne, wo man noch nicht so richtig weiß, wieso die Regeln sind. Und dann dachte ich, war eigentlich ziemlich cool, weil du wirst noch genügend Überstunden machen. Also es gibt immer mal wieder so heiße Phasen, ne, wo Projekte einfach heiß laufen und man irgendwas fertig kriegen muss und man länger bleibt. Und das war so ein richtig cooles Vorbild, wo ich dachte, das muss man eigentlich verstärken. Da muss man sagen, finde ich richtig gut, dass du das offen sagst und dass du jetzt gehst. Schönen Feierabend. Und sowas wird eben nicht gesagt. Das, was du ja eher bekommst, ist, wenn du früher gehst, ist so ein indirektes Augenrollen.
Genau.
Ne? Oder so, dann so guckst du auf die Uhr. Genau. Ach ja, okay, du hast bis Teilzeit angestellt. Mhm. Okay. Ne? Also diese indirekten Signale entscheiden ja sehr stark darüber, was traue ich mich nicht und wofür bekommst du Anerkennung und Wertschätzung. Und mit diesen ganz kleinen, subtilen Signalen kannst du tatsächlich auch eine Kultur eben in die eine oder in die andere Richtung lenken. Das heißt, du musst genau diese Menschen, die eben Wert auf pünktlich Feierabend legen, die Wert darauf legen, mittags ihre Pause zu machen und vielleicht nicht gerade über Arbeit zu sprechen, muss man immer wieder sagen, finde ich richtig gut, dass du das machst. Mach's bitte weiter, ne? Weil das steckt die anderen wiederum an. Wir machen immer das, was andere tun. Ne? Wir sind einfach soziale Wesen. Wir gucken uns das immer von anderen ab. Und genau da liegt der Schlüssel, um eben kulturell so eine Verhaltensänderung zu bekommen. Ich habe auch neulich erst vielleicht noch als kleine Ergänzung auf LinkedIn darüber geschrieben, dass ich auch der festen Meinung bin, dass mentale Gesundheit unbedingt in Performance Reviews rein muss. Weil sonst gibt es keine Incentivierung dafür, dass du dich gesund verhältst. Dann wird es immer so ein Lippenbekenntnis sein von, ist uns voll wichtig, aber du kriegst die Übersetzung nicht hin, dass du Gesundheit als einen inhärenten Teil von Leistung verstehst. Dass gesunde Leistung, nachhaltige Leistung auch bedeutet, dass du selber mal reflektierst in deinen Reviews auch, Mensch, wie sehr habe ich denn eigentlich auf eine gute Work-Life-Balance geachtet? Wie sehr habe ich auch darauf geachtet, dass es in meinem Team allen gut geht, ne? Weil wir ja auch gegenseitig uns mit im Blick haben können, ne? Wie sehr habe ich mich vielleicht frühzeitig gemeldet, wenn einfach irgendwas zu viel wurde, damit wir gegensteuern können? Also all diese Punkte müssen ja irgendwie belohnt und incentiviert werden. Und meiner Meinung nach ist ein ganz zentraler Schlüssel dafür, dass das als ein fester Bestandteil in Performance-Reviews aufgenommen wird.
Kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, im allerersten Schritt auf jeden Fall schon mal bei den Führungskräften,
ne,
die ja gerne tatsächlich leider immer noch mit dem Bild unterwegs sind. Jemand, der da wirklich in der Lage ist, pünktlich Feierabend zu machen, ist vielleicht nicht so engagiert, geht nicht die Extrameile. Und dieses Bild zu brechen, finde ich einfach wahnsinnig
oder
wichtig.
Oder wer seinen Urlaub nutzt, ne?
Ja, genau.
Und nicht irgendwie sowas. 40 Urlaubstage auf dem Urlaubskonto hat von anno 2022 immer noch da rumliegen. Ne? Genau.
Total. Hast du selber vielleicht Tools oder Rituale, die du nutzt für deine eigene digitale mentale Gesundheit?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin so ein klassischer Separator. Es gibt ja Separatoren und Integratoren. Vielleicht um das kurz zu erklären. Also Separatoren trennen sehr stark, ne? Die sagen, jetzt ist für mich Arbeit und dann ist für mich Freizeit. Integratoren sind so, dass die alles ineinander fließen lassen. Mein Freund ist so jemand. Wir waren mal auf so einem super schönen, so 4 Tage haben so Wellness gemacht, an einem super schönen Hotel, an so einem See und waren dann irgendwann Fahrradfahren um den See herum. Es war herrliche Kulisse, Sonne hat geschienen und die
Entchen
rumgeschwommen so und er war so, oh ja, irgendwie ein Kollege ruft gerade an, ich gehe mal gerade ran und dann telefonierte er auf dem Fahrrad mit seinem Kollegen über irgendein Thema und ich dachte, das wäre die Hölle für mich, also es würde mich so stressen, weil ich mich dann gar nicht auf die Freizeit einlassen könnte und für ihn ist das gar kein Problem, der ist so ein typischer Integrator, ne? Und ich muss es aber trennen und da achte ich sehr stark drauf.
Ich möchte auch nochmal auf das Thema Separator und Integrator eingehen. Wie kann ich das für mich rausfinden, welcher Typus ich bin? Ich würde jetzt mal die These aufstellen, dass wahrscheinlich ganz viele von sich denken, ich bin Integratorin und dahin tendieren. Aber wie kann ich wirklich spüren und für mich selber feststellen, welcher Rhythmus für mich der bessere ist?
Ja, ich bin immer ein großer Fan vom Testen, ne?
Okay.
Und dann auch mal wirklich so zu dokumentieren, so wie gestresst habe ich mich heute gefühlt, wie ausgeglichen habe ich mich heute gefühlt. Also einfach mal einen Tag so, anderen Tag so zu machen, AB-Testen können wir aus dem Marketing.
Ja.
Entweder das oder nochmal zu gucken, hey, wenn ich jetzt so einen Tag mal abgeschlossen habe und ich habe jetzt alles ineinander fließen lassen, so ein typischer Integrator. Gerade wenn man dann abends im Bett liegt und so merkt, kreisen meine Gedanken noch ständig um die Arbeit vielleicht, ne? Sind da noch so ein paar Tabs offen innerlich und ich bin irgendwie damit noch sehr beschäftigt, dann kann das gut sein, dass das einfach zu sehr verschwommen ist, weil diese Transitionszeit nicht da war. Andrew Huberman sagt das auch in seinem Podcast immer sehr, sehr gut, dass wir zwischen verschiedenen Aufgaben und verschiedenen Rollen Transitionszeiten brauchen. Ne? Wenn die nicht sehr komplex sind, die Aufgaben oder die Meetings vielleicht eine sehr ähnliche Thematik haben direkt hintereinander, dann reichen manchmal schon so 1 bis 5 Minuten. Wenn du aber tatsächlich größere Themenwechsel oder vielleicht sogar einen Rollenwechsel hast von, ne, jetzt bin ich irgendwie Arbeits-Sandra und dann bin ich irgendwann persönlich privat Sandra, auch wenn du natürlich eine Persönlichkeit bist, dass man dann wirklich länger braucht. Und das ist ja auch etwas, was viele Menschen tatsächlich an Arbeitswegen richtig gut finden, weil es ihnen hilft, eine Sache hinter sich zu lassen, ne? Sitzt in der Bahn oder auf dem Fahrrad bist du, kannst dann die Arbeit abschließen und dann fängt quasi dann der Abend an. Und dadurch gibst du deinem Nervensystem die Möglichkeit, ne, einmal kurz zu verarbeiten, was ist da jetzt bis zu diesem Teil des Tages eigentlich alles passiert und jetzt kommt der nächste Teil. Und wenn das nicht passiert, ne, wenn das alles ineinander verschwimmt, dann ist es oft so, dass das dann abends, wenn die Gedanken dann zum ersten Mal eigentlich ruhen können und der Körper ruhen kann, dann so ihren Weg an die Oberfläche suchen, ja, ne, weil es vorher einfach noch keine Gelegenheit dazu gab. Und da kann man ja nun mal unseren Kopf überhaupt nicht verteufeln für. Das ist was ganz Normales. Da brauchen wir uns nicht wundern. Das kann ein guter Indikator dafür sein, ob man vielleicht doch nicht unbedingt ein Integrator-Typ ist, auch wenn man das gerne wäre und es einen vielleicht doch subtil stresst.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes dahin zu hören, ne? Wie geht es mir damit eigentlich?
Ja, wirklich. Also ehrlich zu sein.
Ehrlich zu sein, genau. Ne? Ja. Ja, weil das Erste ist, um vielleicht auch ein gelerntes Verhalten zu sagen, ich bin ein Integrator. Ne? Das Erwartungshaltung, die ich selber, die Gesellschaft an mich stellt.
Ja.
In unserem Wellbeing-Kompass haben wir gehört, dass 26% der Befragten uns gesagt haben, dass fehlende Motivation der Grund ist, dass sie sich nicht um ihre mentale Gesundheit kümmern. Das ist eine ganz schön traurige Statistik, wie ich finde. Was kann da die HR-Abteilung tun, um diese intrinsische Motivation der Mitarbeitenden zu stärken?
Ja, das ist eine wahnsinnig gute Frage. Und ich glaube, manchmal hat es nicht nur was mit der Motivation zu tun, sondern auch damit, dass die Menschen nicht so richtig wissen, wie sie es angehen sollen oder sich so machtlos fühlen. Also so das Gefühl haben von, naja, der Workload ist halt einfach so hoch. Was soll ich denn da jetzt noch meditieren?
Also, oder es hilft dir auch nicht, dann zu meditieren.
Genau. Das ist eben auch wieder,
ja,
ist auch wirkungslos. Genau. Ne? Also, dass das so ein bisschen so eine Resignation auch ist. Das ist jetzt eine Hypothese von mir. Ich habe da jetzt keine wissenschaftlichen Daten zu. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das heißt, was wirklich wichtig ist in dem Moment, ist, dass gerade HR auch zeigt, dass sie die Selbstwirksamkeit der Menschen wieder stärkt. Dass sie wirklich sagen, hey, wenn du was für deine Gesundheit tun willst, dann kannst du das machen, dann wird das auch respektiert. Also wenn du zum Beispiel sagst, mein Workload ist zu hoch, dann hören wir das auch an. Und dass das eben nicht versandet. Dass man das Gefühl hat, wenn ich etwas tue, dann hat das eine Wirkung. Dann habe ich das Gefühl, ich kann wirklich damit was bewirken und was tun und was für mich machen. Und das ist ganz entscheidend. Und genau diese Selbstwirksamkeit sollte durch HR gefördert werden. Jetzt kann man natürlich sagen, man schafft Angebote, das ist auch immer super, ne? Je nachdem, was es für Bedürfnisse im Unternehmen und bei der Belegschaft gibt. Was aber meiner Meinung nach viel entscheidender ist und auch laut wissenschaftlicher Studien entscheidender ist, ist vielmehr der kulturelle Faktor. Mhm. Also kann ich mich hier wirklich öffnen, wenn es mir nicht gut geht? Wie ist meine Beziehung zur Führungskraft tatsächlich? Wie ist der objektive Workload? Ne? Haben wir genügend Personal für das, was wir hier tun, ne? Oder so laufen wir eigentlich ständig auf dem Zahnfleisch, weil das einfach zu sehr auf Kante genäht ist. Also all diese strukturellen Faktoren sind eigentlich viel entscheidender. Das heißt, natürlich kann HR die Einzelpersonen versuchen zu empowern und den Dinge an die Hand zu geben, aber die eigentliche strukturelle und kulturelle Arbeit ist entscheidender auf jeden Fall für die Gesundheit. Mhm.
Ja, sehe ich absolut genauso und das muss Hand in Hand laufen, ja, ne? So wie du das gerade beschreibst. Du hast gerade auch von Angeboten zur mentalen Gesundheit gesprochen. Wir haben auch gehört, dass ungefähr 40% der Befragten gesagt haben, mein Unternehmen hat gar keine Angebote dafür.
Oh. Ja. Ich muss ja ein Tränchen verdrücken, ja. Direkt. Ist schon schade, ja.
Ja, genau. Was kannst du diesen Unternehmen raten? Was wären so Angebote, Maßnahmen, die ein Unternehmen umsetzen kann, egal ob ich ein Startup bin oder ein großer Konzern?
Ja, also was sich wirklich immer lohnt auf jeden Fall, ist irgendeine Form von ERP-Programmen zu haben. Employee Assistance Program. Ich habe ja früher auch bei einem Anbieter gearbeitet und die machen einfach wirklich fantastische Arbeit. Und das Tolle daran ist, dass man ganz niederschwellig, ganz easy Hilfestellung bekommen kann von professionellen Personen, anonym. Der Arbeitgeber erfährt auch nichts davon, ne? Wenn du da zum Beispiel mit jemandem ein Gespräch buchst oder eine Hotline anrufst. Das ist wirklich ein super einfaches Tool, um auf die ganz individuellen Probleme, Anliegen und Sorgen der Menschen einzugehen. Ne? Da kannst du, Sandra, dir einfach ein Gespräch buchen, hast in 2 Tagen sofort einen Termin für eine Stunde mit einer Psychologin, mit einem Psychologen und kannst da über deine Themen sprechen. Und da braucht man jetzt nicht total überlastet sein und es muss schon Oberkante, Unterlippe sein, sondern das kannst du auch wirklich mit so ganz einfachen Themen wie, oh, ich habe hier irgendwie gerade einen Konflikt und da komme ich nicht weiter. Oder auch in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie ständig nervös bin, wenn ich morgens aufwache und ich kann mir das gar nicht erklären. Also man muss nicht ein ganz schweres Problem haben, sondern es sind auch manchmal schon so Kleinigkeiten. Das reicht aber alleine nicht, weil einfach nur ein ERP zu haben oder eine Hotline zu haben, muss natürlich irgendwie auch die Menschen erreichen. Und das beobachte ich ganz oft, dass es tolle Angebote gibt, aber keiner was davon weiß. Mhm. Wenn die in den Untiefen des Intranets irgendwo versanden und in irgendwelchen Schichten man erstmal graben muss, bis man da irgendwo was rausfindet, besonders dann, wenn es einem vielleicht schon schlechter geht, hast du nicht die Kraft dafür, dann ist das wirklich ein Problem. Das heißt, es muss vor allen Dingen prominent immer wieder kommuniziert werden. Das haben wir, das sind die Angebote und vor allen Dingen auch durch die Führungskräfte. Was dann passiert, ist, dass dann die Teammitglieder oft sagen, ach, wenn die Sandra das nutzt, da muss ja wirklich was dran sein. Probiere ich das auch mal aus. Mhm. Also psychologisch nennt sich das Social Proof. Mhm. Wir bekommen eine soziale Bestätigung, dass da wirklich was dran ist. Das ist wie so ein Testimonial eigentlich, eine Empfehlung indirekt. Und diese Leute muss man finden, diese MultiplikatorInnen im Unternehmen, die eben Angebote weitersagen, die positiv davon sprechen oder die eben, wie ich vorhin schon gesagt hatte, gesundheitsförderliche Verhaltensweisen unterstützen und sagen, yes, Daumen hoch, finde ich super, dass du jetzt Feierabend machst. Mhm. Danke für deine Arbeit. Ne? Das sind so die entscheidenden Faktoren.
Ja, wir haben ja auch vorhin über die Personalabteilung gesprochen und ich finde, wenn Unternehmen das Glück hat, so ein Tool implementiert zu haben, dann finde ich, ist es eine ganz wichtige Aufgabe auch der Businesspartnerin, das mit in die Gespräche einzubinden, ja, dass es einfach präsent ist in dem, wie wir mit unseren Teams arbeiten und immer wieder darüber zu sprechen und vielleicht auch mal zu sagen, ich habe mich selber eingeloggt, ich habe es selber genutzt.
Ja.
Wir machen das auch und wir nutzen ganz viel Content daraus in Check-ins, für Meditationen, also es ist ja dann tatsächlich, die One-on-One-Sitzung ist vielleicht der eine Use Case, aber es gibt ja auch wahnsinnig viel Content, den ich nutzen kann für andere Use Cases. Ich habe gerade Meditation angesprochen, aber auch mich selber zu bilden zum Thema mentale Gesundheit und bin auch ein ganz großer Fan davon und finde auch, das muss ganz prominent in den Unternehmen stattfinden, dass die Usage auch wirklich schön nach oben geht. Du sagst ja auch, du sprichst gerade von Führungskräften, dass sie mehr Achtsamkeit brauchen, dass sie wirklich auch eine Mental Health Literacy brauchen. Was meinst du damit?
Ja, die Mental Health Literacy, das übersetzt sich so ein Stück weit als ja mentale Gesundheitskompetenz. Es hört sich im Englischen ein bisschen sexier an, auf jeden Fall.
Wenn man es gut aussprechen kann, auf
genau.
jeden Fall.
Und das bedeutet so viel wie, welche Kompetenzen habe ich über mentale Gesundheit im Sinne von, kenne ich typische Signale von psychischen Belastungen? Kann ich die ansprechen? Kann ich sicher ein Gespräch darüber führen? Zum Beispiel auch als Führungskraft weiß ich, was ich tun und sagen kann und was vielleicht auch nicht. Wo sind da die Leitplanken? Ne? Kann ich vielleicht auch in einer akuten psychischen Krise unterstützen? Auch wenn ich natürlich keine Therapeutin oder kein Therapeut sein soll. Das ist total klar. Aber es sind so diese Basics, Skills, so genauso wie wir wissen, Rauchen ist nicht gut für die Gesundheit, ne? Oder auch Alkohol ist nicht gut für die Gesundheit oder ich sollte mich gesund ernähren und jetzt nur Pommes zu essen ist vielleicht auch nicht die beste Idee, auch wenn es vegan ist. Also das sind ja so, ist einfach so Basic Wissen, was wir haben über Gesundheit und genau dieses Basic Wissen im Bereich mentale Gesundheit zu haben, das ist ganz wichtig, ne? Weil gerade Führungskräften kommt ja eine ganz zentrale Rolle zu, wenn es darum geht, eben Anzeichen von psychischen Belastungen früh zu erkennen und auch früh in ein Gespräch zu gehen. Ich hatte vorhin schon mal am Anfang gesagt, dass unser Verständnis von mentaler Gesundheit ja sehr reaktiv war, ne? Wir tun erst was, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn Ampel auf Rot steht. Was wir aber total außer Acht lassen, ist grüner Bereich, wie können wir Gesundheit erhalten? Da kommt jetzt immer mehr und das ist super, aber vor allen Dingen der gelbe Bereich. Ne, was mache ich, wenn ich erste Anzeichen sehe und dann, wenn ich dich anspreche, Sandra, sagst du wahrscheinlich, ah, ist viel, aber geht schon irgendwie. Und das ist oft der Fehler, weil da lassen wir es dann oft so lange laufen, bis die Person komplett Game Over ist und dann sind wir wieder im roten Bereich. Das wollen wir nicht, sondern wir müssen gucken, hey, wie kann ich jetzt gut dagegen steuern, ne, und ein vertrauensvolles Gespräch mit dir führen, damit wir dich möglichst schnell und gut wieder in den grünen Bereich bekommen, weil wir auch aus der Forschung wissen, frühe Hilfe wirkt. Ne? Je früher wir ansetzen, desto besser ist es. Und auch das ist ein Teil von dieser Mental Health Literacy. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch schon mal erlebt hast, so dass du früh Anzeichen erkannt hast und dadurch auch, sag ich mal, Schlechteres abwenden konntest. Gab es mal so einen Fall in deinem Umfeld?
Ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit dem Thema und definitiv, ne? Und ich glaube, was ich da unterstreichen möchte, ist den Mut, es anzusprechen, weil lieber lege ich einmal falsch und es ist vielleicht wirklich nur, dass gerade jemand verstimmt an dem Morgen aufgewacht ist. Aber meistens sagt mir meine Intuition schon, dass jemand über einen längeren Zeitraum, dass sich was verändert hat, dass das Lachen nicht mehr so da ist und das Ansprechen, ne? In einem Setting anzusprechen, wo die Person sich auch sicher genug fühlt, dann auch was dazu zu sagen. Und es gelingt mir natürlich besser, wenn ich vorher auch schon ein paar Mal zugewandt und offen zugehört habe und nicht erst in dem Moment, wo ich was feststelle. Und das ist immer wieder faszinierend, was dann doch auch an Emotionen kommen, ne? Wo man schon wirklich, ich finde, ich habe da als Führungskraft, wir haben als Arbeitgeberin da auch eine Verantwortung, zu unterstützen und ich habe das Glück, dass wir immer wieder auch mit den Anbietern zusammenarbeiten können, aber ich kann mich auch, ne, längst bevor es diese Tools tatsächlich auch gab, Telefonbücher wälzen und wirklich zu gucken, wo kann ich therapeutische Hilfe besorgen, ne? Dass jemand sich zum ersten Mal seit langer Zeit geöffnet hat und ganz schön erschreckende Wahrheiten da zutage gekommen sind und deswegen möchte ich da, also definitiv, das passiert immer wieder und auch da, wo man es vielleicht gar nicht erwartet. Ne?
Ja, und so darauf will man halt auch vorbereitet
absolut,
sein.
Absolut, ne? Absolut. Deswegen, ich bin auch ein großer Verfechter davon, dass Trainings angeboten werden für Führungskräfte, Zeichen zu lesen, Zeichen zu erkennen und nachzufragen, sich selber Unterstützung zu holen, weil auch die Führungskraft ist ja auch ein Mensch mit den gleichen Themen, von denen wir jetzt schon die ganze Zeit gesprochen haben. Ja, und ich finde, so eine gute Hilfestellung dafür ist ja immer, sich vorher klar zu machen, ich gehe in das Gespräch rein und es geht gar nicht um mich.
Ja.
Es geht um die andere Person.
Ja.
Na, und wenn man das so im Mindset vorher klar kriegt, dann ist es häufig auch ein bisschen einfacher, sich dann wirklich auf das Gegenüber einzulassen.
Und auch nicht immer sofort zu Lösungen zu springen. Ja. Das ist natürlich auch oft so im Arbeitskontext, sind wir lösungsfokussiert, ne? Da wollen wir gucken, okay, wie geht's jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte? Und bei einem Mental Health Gespräch ist es oft so, dass es da gar nicht drum geht, sondern die größte Hürde war meistens vorher für die Person, sich überhaupt zu öffnen. Das heißt, das erstmal da sein zu lassen, ne? Und einfach erstmal sich zu bedanken und sagen, hey, danke, dass du mir das anvertraust. Und vielleicht auch ein bisschen zu hören, Mensch, wo merkst du denn das, was da gerade passiert, vielleicht am meisten? Wo beeinträchtigt dich das bei der Arbeit auch am meisten? Wo ist es vielleicht nicht so schlimm? Um ein bisschen granularer rauszufinden, wie ist denn die Situation der Person? Ne? Also erstmal so zu hören, wo steht die denn gerade? Und nicht sofort von, na, was können wir denn da jetzt machen? Ne? Sondern eher zu fragen, okay, ne, vielleicht mal eine Weile erzählen zu lassen und dann zu sagen, du hast mir jetzt ganz viel erzählt und ich höre das. Danke dafür, dass du so offen mir gegenüber warst. ist es okay, wenn wir uns mal anschauen, was wir jetzt machen können? Und wenn die Person dann sagt, ja, können wir machen, super. Und wenn die sagt, oh, weiß nicht, dann hat sie vielleicht noch irgendwas anderes auf dem Herzen, das merkt man dann ja schon, ne? Kannst du auch immer fragen, was wäre denn jetzt gerade besser? Mhm. Und dann, die meisten Personen wissen das schon. Die sagen ja, oh, ich will mal ganz kurz einmal das Fenster öffnen, mal einmal kurz durchatmen und dann können wir über Lösungen reden und wie es weitergeht. Aber da so auch ein Stück weit die Kontrolle auch abzugeben und darauf zu vertrauen, dass das Gegenüber schon viel Überwindung auf sich genommen hat, überhaupt zu uns zu kommen und dann auch wissen wird und sagen wird, was die brauchen wird in dem Moment. Mhm. Ne? Und das muss man eben auch üben.
Mhm. Aushalten können
im Moment. Ne? Ja. Ja, Containing sagen wir in der Psychologie.
Ja. In dem Zusammenhang, worüber wir gerade gesprochen haben, wird ja häufig auch über das Thema psychologische Sicherheit gesprochen, wie wichtig das ist, um diesen Rahmen zu schaffen, den du gerade beschrieben hast. Welche Tools können Führungskräfte da konkret helfen, diese Sicherheit herzustellen?
Ja, das ist echt immer eine große Frage, weil sich das so immer anhört, als wäre das ein Schalter, den du an- und ausschalten kannst.
Ist es leider
nicht. Nee, es gibt verschiedene Abstufungen von psychologischer Sicherheit. Also vielleicht, um das erstmal ganz kurz begrifflich kurz zu klären, was ist das eigentlich? Psychologische Sicherheit beschreibt, dass du Risiken in einem Team eingehen kannst, vielleicht auch zwischenmenschliche Risiken und trotzdem nicht ausgeschlossen wirst vom Team. Also zum Beispiel, dass du mal ansprechen kannst, dass dir irgendwas nicht passt oder dass wir irgendwie einen Fehler gemacht haben und auch da wir noch keine Lösung für haben, aber wir sollten uns den mal anschauen. Mhm. Oder dass wir uns vielleicht mal mit einer ungewöhnlichen Idee aus dem Fenster lehnen und wissen, die ist eigentlich total abstrus, aber trotzdem möchte ich die gerne mal nennen und einfach mal in den Raum werfen und dann eben nicht abgestraft werde mit, was ist das denn irgendwie für ein komischer Vorschlag, ne? Oder, ah nee, bügeln wir jetzt irgendwie schnell drüber, lass uns zurück zur Tagesordnung gehen, sondern dass das auch gehört wird. Das heißt nicht, dass das immer auch umgesetzt wird, ne? Das setzen nämlich manche auch gleich, dass psychologische Sicherheit einfach heißt, totaler Wohlfühlraum und jeder kann immer sagen, kann alles sagen und es wird immer alles gehört. Nee, darum geht es nicht. Natürlich können Ideen auch kritisch überprüft werden, ne? Oder auch ein kritisches Feedback tatsächlich mal genauer diskutiert werden. Das heißt aber nicht, dass das alles immer sofort angenommen wird. So, und was können Führungskräfte jetzt machen, um psychologische Sicherheit zu stärken? Weil da geht es ja eigentlich darum, dass Menschen trauen, sich so zu zeigen, wie sie sind. Vor allen Dingen im Kontext mentale Gesundheit. Ne? Ja. Und das zu sagen, was sie wirklich denken. Darum geht es eigentlich. Da kann man entweder ein gezieltes Format mal schaffen, wo man zum Beispiel sagt, ne, wir setzen uns jetzt eine Stunde zusammen und versuchen mal wirklich die absurdesten Ideen zusammen zu sammeln. Und dann hat das mehr so einen Rahmen und ist nicht so, dass du dann die Letzte bist, die im Meeting nochmal die Hand hebt und sagt, ah, ich habe da eigentlich noch was, das würde ich doch gerne noch loswerden. Und das dann irgendwie alle sind so, okay, es ist 2 Minuten vor voll und eigentlich wollen wir alle raus, können wir da jetzt bitte einen Haken dran machen. Sondern wenn das so einen festen Rahmen hat, fällt es Menschen oft leichter, auch mal wild, ungewöhnlich, kreativ oder auch kritisch zu denken, wenn du explizit dazu aufgefordert wirst. Mhm. Oder du vergibst in einem Meeting eine ganz bestimmte Rolle dafür. Du bist jetzt mal Advocatus Diaboli und du gibst so richtig die volle Kritik an allem ab, was du jetzt hier hörst. Dann hast du die Legitimation dafür. Fällt das ein bisschen leichter. Das andere ist, dass wenn es mal vielleicht ein kritisches Feedback gibt oder eine ungewöhnliche Idee, die einfach so reingeworfen wird, wo man initial erstmal denkt, ah, weiß ich jetzt nicht so genau.
Ja, einfach Quatsch, so, passt
oh nee,
nicht,
genau. Ja. Oh nein. Da mal kurz innezuhalten. Da gibt es auch wirklich eine tolle Übung für, dass ich zum Beispiel dich, Sandra, mal frage, Mensch, erzähl mir mal was ganz Ungewöhnliches, wo du wirklich sagst, das ist was ganz Verrücktes. Und dass ich dann darauf mich erstmal hinsetze und sage, ah, interessant, okay, erzähl mir mal mehr davon. Und nicht nur ne, dieses, okay, danke fürs Mitteilen, kann ich jetzt weitermachen? Ja, sondern da wirklich mal bewusst versuche, drauf einzugehen und diesen Impuls zu unterdrücken von, ich will das eigentlich schnell wieder loswerden. Mhm. Und das mal zu üben. Da kann man sich auch von ChatGPT oder so mal ein paar ungewöhnliche Ideen rauswerfen lassen und das einfach mal üben zusammen, weil das ist wirklich lustig auch. Also wo man richtig merkt, oh, muss ich mich jetzt echt anstrengen. Das kann total helfen. Und dann vielleicht nicht sagen, okay, wir gehen jetzt dieser Idee komplett nach, aber vielleicht gibt es eine Facette daran, wo du sagst, ah, ist vielleicht eigentlich interessant, eine Kleinigkeit davon lässt sich vielleicht übertragen auf unser Produkt oder unsere Zusammenarbeit oder was auch immer gerade das Thema ist. Weil dieses Großdenken ja oft dazu führt, dass du diesen kreativen Raum erstmal aufmachst und dadurch die Möglichkeit hast, davon Kleinigkeiten mal mitzunehmen für dich, die vielleicht doch einen Mehrwert stiften im Alltag, wo man sonst nicht drauf gekommen wäre. Mhm. Und das sind so 2 Möglichkeiten, wie man psychologische Sicherheit mal auch spielerisch stärken kann.
Schön, vielen Dank. meine letzte Frage, wir müssen so langsam zum Ende kommen leider, ist, was rätst du Unternehmen, die sagen, wir wollen irgendwie was ändern, wissen aber überhaupt nicht wie? Wo wollen wir anfangen? Was sagst du denen?
Ja, auch total der Klassiker. Viele wollen, aber sie wissen es einfach nicht genau. Und es fehlen auch tatsächlich noch Vorbilder in dem Bereich. Ich habe auch in meinem Buch ein bisschen darüber geschrieben. Eine Sache knüpft an das an, was ich vorhin gesagt habe. Es geht wirklich erstmal darum, einzelne Menschen zu finden, die dieses Thema mit dem Herzen vertreten. Die das nicht nur als eine Aufgabe sehen von, oh, jetzt liegt das auch noch auf meinem Teller, sondern die wirklich sagen, ja, ich stehe da tatsächlich hinter. Mhm. Und diese Menschen mal zu identifizieren, das ist ein ganz wichtiger erster Schritt. Und dann gar nicht unbedingt immer so groß zu denken im Sinne von, jetzt irgendwie müssen wir ganz viel Budgets frei machen und irgendwie ganz große Kampagnen aus dem Hut zaubern. Ne? Das ist alles ganz toll und schön, das ist aber Schritt 15, sondern kleiner anzufangen und erstmal zu gucken, hey, welche anderen Interessierten gibt es denn bei uns noch? Wie können wir vielleicht mit ganz einfachen, kostenlosen Mitteln schon mal mentale Gesundheit einfach ins Gespräch bringen? Also indem ich vielleicht sage, hey, ich bin jemand, der mit dem Herzen dahinter steht, ich etabliere mal so ein Check-in am Anfang von jedem Meeting. Es ist eine ganz kleine Kleinigkeit und zwar nicht nur, wie geht's euch? Gut, sagen alle, sondern ich finde immer, ne, Ampelsystem ist toll oder Batterie oder die innere Wetterlage, ne, weil Menschen über Metaphern oft besser sagen können, wie es ihnen eigentlich gerade geht. Das ist so eine Möglichkeit. Oder dass man zum Beispiel einen gemeinsamen Kanal eröffnet, wo man so Ressourcen über mentale Gesundheit teilt. Ein Video, ein Podcast, egal was es gerade ist, um das Thema sichtbarer zu machen. Weil es ist ohnehin da. Die Frage ist nur, wie unsichtbar bleibt es und oder eben wie sichtbar können wir das machen? Wir haben im Jahr 28% in Deutschland der Erwachsenen, die in einer psychischen Erkrankung erkranken. Das ist fast ein Drittel. Ich sage in meinen Vorträgen ganz oft, das ist entweder die Person, die links oder die rechts von dir sitzt, um es nochmal zu veranschaulichen. Das sind alle mal so, na, ich aber doch nicht, ne? Weil so kommt dann das Stigma raus. aber es ist eine von dreien am Ende. Das heißt, es ist ein Drittel der Belegschaft, die jährlich davon betroffen ist. Unabhängig davon, ob die behandelt wird oder nicht, ob die Hilfe haben oder nicht. Aber es ist ein extrem großer Teil. Ja. Und das muss man sich klar machen. Es ist kein Randphänomen. Es ist mitten unter uns, es ist mitten in der Belegschaft und es liegt an uns, das sichtbar zu machen durch eben solche kleinen Initiativen.
Hacks und Flops.
Mit Blick auf die mentale Gesundheit, was ist dein persönlicher Top und was ist ein Flop?
Also wir reden bei mentaler Gesundheit ja immer ganz viel darüber, was kann ich tun, wenn ich super gestresst bin? Was kann ich tun, wenn ich irgendwie so starke Ängste habe, dass ich ständig Panikattacken habe und so weiter? Also alles, was sich so eher im roten Bereich abspielt. Und ein ganz großer Schlüssel ist die magische 80, sage ich immer. Nämlich, dass du versuchst, dein Stresslevel bei maximal 80% zu halten und da nicht drüber zu gehen. Weil genau das ist Prävention. Dass du anfängst zu gucken, wie kann ich dafür sorgen, dass ich gar nicht erst in diesen krassen Überlastungsbereich komme. Weil in diesem Bereich von maximal 80% Auslastung, da kann ich noch meinen Gesundheitsroutinen nachgehen. Da kann ich abends abschalten. Da kann ich meine Freunde treffen und muss nicht irgendwelche Dinners absagen, weil ich eigentlich überlastet bin und nur schlafen will. Also all das findet da noch statt. Und all da, in diesem Zustand können wir all diese kleinen Routinen aufrechterhalten. Das fällt uns da viel leichter. Und wir sollten uns unbedingt angewöhnen, ist auch eine kulturelle Frage, wenn wir schon merken, wir schrappen hier an der Überlastung, uns dann nicht erst bei 120% zu melden, sondern bei 80%. Wenn wir schon das Gefühl haben, ne, ich komme zu dir, Sandra, und sage dir, oh, du kannst du irgendwas übernehmen und du hast das Gefühl, oh, wenn ich das jetzt mache, das wird ziemlich viel werden, dann ist allein dieser Gedanke schon der beste Indikator, dass das auch so kommen wird. Und dann eher zu sagen, nee, warte mal, ich greife hier schon mal ein, weil ich hatte diesen Gedanken jetzt schon und das ist eigentlich mein bestes Frühwarnsystem. Und sich wirklich zu melden und zu trauen, zu sagen, das wird zu viel werden, ne? Und ich möchte gerne bei dieser 80 bleiben und eben nicht erst mich bei 120% Auslastung melden, sondern schon deutlich früher, weil da können wir noch gegensteuern. Da haben wir die Möglichkeit, neu zu priorisieren, nochmal Aufgaben umzuschichten, was auch immer. Die magische 80, das ist das, worum es eigentlich geht bei mentaler Gesundheit. So für sich zu sorgen, dass man seine Gesundheit erhält. Und das tut man eben vor allen Dingen dadurch, dass man nicht immer wieder in diesen roten Bereich kommt.
Und der Flop? Was funktioniert gar nicht?
Oh, der Flop. was funktioniert gar nicht. Also ich finde, Selbsthilfe ist ganz wichtig und auch, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Was aber auf Dauer nicht funktionieren wird, ist, wenn man die ganze Zeit versucht, quasi so einen Tipp nach dem nächsten zu sammeln und zu horten. Wie so eine Elster, die so ganz viel Schmuck sammelt, aber so den nächsten Schritt nicht geht. Ne? Vielleicht ist es doch gut, mich beraten zu lassen oder einen Coaching, eine psychologische Beratung oder eine Psychotherapie aufzusuchen, um diese Themen mal in der Tiefe anzugehen. Weil im Moment ist es ja so, dass uns die Welt einfach und Informationen offen stehen. Ne? Also ich kann unfassbar viel im Internet finden. Ich kann ChatGPT als meinen persönlichen Coach, Therapeut, was auch immer benutzen. Aber was wirklich entscheidend ist, dass wenn ich das Gefühl habe, ich sammle eigentlich nur und ich komme nicht so richtig in die Umsetzung. Die Probleme bleiben ein Stück weit da und ich komme immer wieder an die gleichen Muster, an die gleichen Hürden. Dann ist es an der Zeit, sich tatsächlich Hilfe zu suchen. Und das ist total okay. Und das ist oft deutlich früher, als wir denken. Also ich habe in meiner ganzen Laufbahn noch nie jemanden bei mir sitzen gehabt, der gesagt hat, ich bin viel zu früh gekommen. Bin viel zu früh hier. Hätte ich mir eigentlich sparen können. Nein, nein.
Das gibt's
alle,
nicht.
Alle, wirklich alle sagen, ich bereue es, dass ich nicht schon viel früher zu ihnen gekommen bin. Und genau das ist das Problem. Wir müssen früher ran, weil wir es oft zu lange aushalten, wenn es uns schlecht geht. Ne? Und sich da eher einzugestehen, nee, es ist nicht gut, wenn ich das aushalte, sondern ich darf mir Hilfe holen.
Ich möchte am Ende für unsere Zuhörerinnen nochmal so ein bisschen die hauptsächlichen oder die Kernimpulse rausarbeiten. Magst du mir dabei helfen?
Ja, gerne.
Ich fange einfach mal an. Ich glaube, ein Thema, was ganz am Anfang steht und ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir so eine Digital-Hygiene einführen. Du hast von den Ablenkungen gesprochen, also die Geräusche ausschalten, selbstbestimmt, wann mache ich E-Mail auf, wann mache ich ein Slack-Programm auf, das Handy weglegen. Das klang für mich so als die Hygiene außenrum, die ich sicherstellen kann, da die Geräte für mich und nicht gegen mich nutzen zu können. Du hast auch davon gesprochen, selber für sich ein Gefühl zu entwickeln, wie möchte ich eigentlich meine Arbeitszeit in meinen Alltag integrieren oder auch nicht, also Separator versus Integrator. Ich habe auch rausgehört, nochmal die große Kraft der Führungskraft und dass wir die Führungskraft mit Wissen ausstatten sollten zum Thema, was muss ich eigentlich wissen, zum Thema mentale Gesundheit und wie kann ich Themen erkennen, wie kann ich auf Emotionen reagieren und den Mut zu haben, bestimmte Dinge anzusprechen. Und ich fand auch, was du in bei deinem Hack gesagt hast, 80%, die magische 80, finde ich auch einen ganz wertvollen Impuls, weil den kann ich ja eigentlich auch kostenlos ständig mit mir rumtragen und selber für mich rausfinden, wo stehe ich eigentlich gerade.
Ja, und ich glaube, was ich noch ergänzen würde, auch dieses,
gerne.
Es ist immer einerseits das, was ich mache und natürlich auch, was in meiner Hand liegt, aber gerade wenn wir ein bisschen rauszoomen und auch nochmal gucken, was kann HR tun, was können Unternehmen tun, viele dieser Faktoren sind auch einfach kulturell unterstützt. Mhm. Also wenn wir Menschen erlauben, sich gesund zu verhalten, durch die Strukturen und das durch Strukturen unterstützen, ne, durch eben geschulte Führungskräfte, durch Policies, durch eine unterstützende Kultur und eine Kultur der gegenseitigen Fürsorge, desto mehr können Menschen sich das auch erlauben. Mhm. Aber viele wollen das ja, aber sie erlauben es sich nicht oder es klappt irgendwie nicht so richtig, eben weil die Umgebung einfach nicht stimmt. Ne? Mhm. Und wir müssen quasi die Erde, eine gute, eher eine angereicherte und sehr nährstoffreiche Erde haben und dann können richtig schöne Blumen drauf wachsen. Mhm. Und das ist ganz entscheidend bei mentaler Gesundheit, dass es immer beides ist.
Genau, und dann auch das Feiern von diesen positiven Vorbildern,
ja.
Ne? Dass wir sie an die Blümchen züchten und an die Oberfläche bringen.
Ja, und sagen, guck mal, wie toll die
und
ist.
Und uns daran erfreuen.
Ja.
Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch. Und wer sich mehr interessiert für die Angebote von Eva, könnt ihr gerne in den Shownotes nachgucken. Dort verlinken wir euch ihre Webseite und das tolle Buch, das du geschrieben hast. Und wird auch noch ein paar Informationen zu unserem Wellbeing-Kompass geben. Vielen lieben Dank, Eva.
Vielen Dank, Sandra. Hat Spaß gemacht.
Cool down.
Hui, das war's mit einer neuen Folge von What's Up Wellbeing. Diesmal mit Eva Schneider und so viel Input zum Thema digitale Gesundheit im digitalen Kontext. Ich freue mich wie immer, wenn ihr mir und dem Podcast 5 Sterne gebt und uns eine Bewertung schreibt. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@urbansportsclub.com oder schreibt uns einfach einen Kommentar direkt bei Spotify.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut.